Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich höre es ja überall, man will uns, aber man will uns schlanker, man will uns auch stark, aber man will uns effizient und man will uns auch kosteneffizient.
Tom Buro, der WDR-Intendant. Letzte Woche hat er da ein Thema angeschnitten, das immer wieder für Aufregung sorgt. Er hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland in seiner jetzigen Form in Frage gestellt und eine Reform ins Gespräch gebracht.
Wenn das so ist, muss man ehrlich sein und sagen, auf welche Leistungen im Programm man verzichtet. Und das ist die Debatte, die ich bisher vermisse.
Dieser Vorstoß, der hat für einige Reaktionen gesorgt. Auch aus den Sendern gibt es Wortmeldungen. Wir im Deutschlandfunk sind ja auch öffentlich-rechtlich.
Da ist eine Krise, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Und wenn die nicht morgen spürbar wird, dann wird sie übermorgen spürbar. Deswegen müssen wir da auch ran.
Das meint unser Intendant Stefan Raue.
Aber wir haben keine Nachfragekrise. Wir haben keine Krise, dass die Menschen uns nicht mehr hören oder sehen wollen. Wir haben eine Krise, dass die Menschen sagen, können wir denen noch so vertrauen und wollen wir für die, die 18 so und so viel zahlen oder in Zukunft auch noch mehr?
Was passiert da also gerade? Könnte das Ganze jetzt wirklich in einer ARD-ZDF-Deutschlandfunk-Reform enden? Klar ist, dass das Ganze nicht der erste Anlauf ist für so eine Reform. Was genau eigentlich in Frage gestellt wird und wo die Stolpersteine liegen, darüber habe ich heute mit Stefan Fries aus unserer Medienredaktion gesprochen. Und noch ein Vorstoß ist uns heute aufgefallen. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, und seine Idee eines sozialen Pflichtjahrs. Das hat er ja schon mal vor einiger Zeit aufgeworfen. Heute gab es dazu eine Diskussionsrunde in Schloss Bellevue. Frank Capellan hat sich das für uns angehört. Er sagt uns gleich mehr. Und er sagt uns auch, warum so viele, gerade jüngere Leute, nicht ganz einverstanden sind mit dieser Idee des Bundespräsidenten. Heute ist Dienstag, der 8. November 2022. Und mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt in einer Krise. Und das nicht erst seit dem Skandal um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Immer wieder ist zu hören, die öffentlich-rechtlichen Sender, und der Deutschlandfunk gehört ja mit dazu, diese Sender seien alle zu groß, zu teuer, veraltet und sie würden viel zu oft am Publikum vorbeisenden. Das Ganze jetzt zu reformieren ist aber auch nicht ganz leicht, weil dabei immer alle 16 Bundesländer zustimmen müssen. Viele Reformversuche der letzten Jahre sind deshalb schon im Sande verlaufen. Jetzt hat es Tom Buro noch einmal versucht, der WDR-Intendant und aktuelle ARD-Chef. Er hat in der vergangenen Woche eine Rede gehalten, in ganz kleinem Rahmen in Hamburg. Und er hat da gesagt, dass er auch nur als Privatmann spricht. Aber diese Rede hat natürlich eine Debatte angestoßen.
Hallo, Tobias.
Ich habe darüber mit Stefan Fries aus unserer Medienredaktion gesprochen. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, worum es in dieser Rede von Tom Buro eigentlich ging.
Er hat eigentlich viele der Debatten, die wir seit Jahren über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen, nochmal erwähnt und in einer Rede zusammengeführt. Und das sind verschiedene Punkte, auf die ich gleich eingehen werde. Aber es ist eigentlich nichts davon richtig neu gewesen. Das Neue ist, dass es zum einen mal ein Intendant so ausgesprochen hat und zum anderen, dass er gleichzeitig ja eben, wie du gesagt hast, Vorsitzender der ARD ist, der er in dieser Rolle, in der er das gesagt hat, gar nicht sein wollte, weil er gedacht hat, ich entziehe mich jetzt mal diesen Logiken, dass man in einer bestimmten Rolle natürlich Konsequenzen seiner Äußerungen sozusagen tragen muss. Und wenn ich jetzt Sachen als ARD-Vorsitzender sage, fragen sie mich alle, warum hast du das denn bisher nie gemacht? Aber natürlich, wenn er sich hinstellt und sagt, ich bin der Privatmann und vielleicht noch der WDR-Intendant, wird er das ja nicht los. Also die Punkte sind zum Beispiel, er hat hauptsächlich Fragen gestellt und die Grundsatzfrage für ihn war darüber, was wollen wir von einem gemeinnützigen Rundfunk im 21. Jahrhundert? Wie viel gemeinnützigen Rundfunk wollen wir? Aber auch im Umkehrschluss, was wollen wir nicht oder nicht mehr? Das waren seine Fragen und dann hat er verschiedene Punkte aufgelistet. Also zum Beispiel, wenn wir nicht teurer werden sollen, wenn der Rundfunkbeitrag nicht steigen soll, was sollen wir dann noch machen? Was sollen wir weglassen? Und wenn wir das eine weglassen, schreien die einen auf. Wenn wir das andere weglassen, schreien die anderen auf. Jedes Bundesland hat einzelne Interessen, seinen eigenen Sender zu stärken und die Radiowellen nicht einzusparen. Es gibt Bundesländer, die die entsprechenden Interessen haben. Also nicht nur die Sender selbst haben die Interessen, möglichst groß zu bleiben, stark zu bleiben, sondern auch die Bundesländer sind ja, die Sender einrichten, wollen natürlich auch nicht, dass ihre Sender weggehen. Dann betreiben die Radiosender, also die Rundfunkanstalten betreiben ja auch Rundfunk, Die heißen Klangkörper, also das sind Rundfunkorchester, Sinfonieorchester, Big Bands und Chöre. Davon gibt es insgesamt 16 und wenn die dann irgendwie auch eingespart werden sollen, dann gibt es eben auch oft immer Aufschrei in der Kultur und das heißt, die Kultur wird klein gespart. Das heißt, solche Punkte hat er aufgelistet, nichts davon richtig neu, aber eben indem er es gesagt hat, hat er eine Debatte angestoßen und eben auch darauf hingewiesen, dass die Medienpolitik einfach sehr schwierig ist und die Verantwortung zwischen Sendern und Politik immer wieder hin und her geschoben wird, wer denn diese Reform durchführen soll.
Also wenn ich das mal zusammenfassen könnte, Stefan, dann würde ich sagen, er sagt zum einen, die Sender sind zu groß, da gibt es Sachen, über die kann man diskutieren, dass die möglicherweise weg können. Und gleichzeitig sagt er, die ganze Reform ist schwierig, weil es zu viele Leute gibt, nicht nur in den Sendern, sondern auch um sie herum, die an diesen Sendern und an diesen Strukturen festhalten wollen. Was würdest du denn sagen? Trifft er mit diesen Vorwürfen, mit diesen Argumenten, trifft er da einen Punkt?
Ja, und er sagt das ja gar nicht selber so, sondern er wählt den Umweg über Fragen und sagt halt, wollen wir das so haben? Was wollen wir damit anfangen? Wie wollen wir damit weiter umgehen? Er stellt selber gar nicht so viel, also im Grunde stellt er gar nicht, alles und gar nichts zur Disposition, weil er zum einen sagt, wir müssen das alles neu aufsetzen, wenn die Gesellschaft das will, aber zum anderen auch nicht konkret anbietet, was er jetzt zum Beispiel in seinem Sender macht oder was die ARD machen sollte, sondern er stellt es halt in Frageform, was natürlich so eine rhetorische Technik ist, zu sagen, ich biete jetzt selber nichts an, aber ich bin bereit, über alles zu sprechen. Und natürlich hat er einen Punkt damit, dass die Verantwortung über Reformen zwischen Politik und Sendern immer hin und her geschoben wird, weil die Sender immer sagen, der Auftrag kommt von den Bundesländern. Und das stimmt auch, wir führen den Auftrag nur aus. Und die Bundesländer sagen, ja gut, wir geben euch den Auftrag, aber wir sagen euch ja nicht im Detail, wie ihr das alles machen sollt. Also macht doch mal Reformvorschläge. Und so wird der Schwarze Peter halt hin und her geschoben. Und am Ende bewegt sich keiner so richtig. Und insofern hat er natürlich einen Punkt an dieser Stelle. Und das ist eben genau das, dass er das mal ausspricht, ist eigentlich die Neuigkeit, nicht die Inhalte selber.
Dass in den Rundfunksendern Leute sitzen, die solche Reformen nicht wollen, die lieber möchten, dass alles so bleibt, wie es ist, das ist ja verständlich, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Was hält denn eigentlich die Bundesländer, also die Politiker in den Ministerien, die Politiker in den einzelnen deutschen Bundesländern davon ab, so eine Reform zu führen? Was haben die dabei zu verlieren?
Naja, wenn wir nur mal ein Beispiel nehmen. Wenn man sagt, wir haben insgesamt zu viele Anstalten, also insgesamt sind es ja 11, wenn wir uns auf die Öffentlich-Rechtlichen stürzen, also die neuen ARD-Sender, sowas wie WDR, BR, MDR, dann gibt es noch das Deutschlandradio als bundesweiten Radiosender und das ZDF als bundesweiten Fernsehsender, also insgesamt 11 Sender. Jetzt könnte man sagen, okay, den bundesweiten Radio und den bundesweiten Fernsehsender behalten wir erstmal, Deutschlandradio und ZDF, aber wir haben zu viele von den regionalen. Dann werden ja immer der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen genannt, weil die einfach so klein sind, für relativ wenige Leute senden und auch durch die anderen Sender querfinanziert werden. Aber wenn es dann mal so einen Vorstoß gibt, wie den Kai Gnifke als neuer SWR-Intendant vor ein paar Jahren gemacht hat und gesagt hat, lass uns doch mit dem Saarländischen Rundfunk stärker zusammenarbeiten, der hat noch nicht mal Fusion gesagt, sondern nur zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit, die es übrigens ohnehin schon gibt, aber die auszubauen, dann ist natürlich im Saarland große Not und dann heißt es, nee, das geht nicht, wir sind so ein einzigartiges Bundesland, natürlich müssen wir unseren Sender behalten. So argumentiert natürlich jeder und so argumentieren eben nicht nur die Sender, sondern auch die Bundesländer. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es natürlich auch um regionale Identität geht. Und die ist natürlich in so einem Land wie dem Saarland aus historischen Gründen vielleicht nochmal was anderes als bei Radio Bremen. Aber es geht eben auch um Standortpolitik. Und die Länder wollen natürlich ihre Sender da haben. Und natürlich bekommt ein saarländischer Ministerpräsident viel mehr Medienpräsenz, wenn es einen Sender gibt, einen öffentlich-rechtlichen Sender mit mehreren Programmen, der nur für ein Bundesland sendet. Deswegen gibt es natürlich auch eigennützige Interessen, warum man dann an solchen Anstalten festhält.
Und wie ist das jetzt gelaufen seit dem Vorstoß von Tom Buro letzte Woche? Verläuft die Debatte jetzt auch wieder in diesen bekannten Bahnen?
Ja, teils, teils. Also es gibt unterschiedliche Reaktionen. Der ZDF-Intendant Norbert Himmler, der jetzt relativ neu im Amt ist, hat gesagt, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, wir scheuen die Diskussion nicht, mit uns geht es eigentlich ganz gut. So argumentieren natürlich auch andere Sender und stoßen da so ein bisschen auf die bekannten Wege vor. Die Politik hat unterschiedlich reagiert. Natürlich gibt es Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkleinern wollen. So jemand wie Bundesfinanzminister Christian Lindner, Klammer auf, der in der Rundfunkpolitik aber nichts zu sagen hat, Klammer zu. Oder jemanden wie Markus Kunze, das ist der medienpolitische Sprecher der CDU in Sachsen-Anhalt, der damals eine der treibenden Kräfte dafür war, den Rundfunkbeitrag nicht zu erhöhen. Der sagt, das ist super, dass jetzt auf unsere Vorschläge eingegangen wird, mehr davon. Jetzt sagt aber zum Beispiel jemand wie Heike Raab, die sozusagen die führende Medienpolitikerin der Länder ist, Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der Medienpolitik der Bundesländer, weil die machen ja letztlich die Rundfunkpolitik, nicht der Bund, sondern die Länder. Und Heike Raab sagt, wir hatten am 19. Oktober eine Sitzung mit den Intendanten und haben gesagt, was habt ihr für Reformvorschläge? Und da habe Tom Buro eben nichts gesagt, nichts vorgeschlagen und kommt dann 2 Wochen später mit diesen Vorschlägen um die Ecke. Und da gibt es natürlich auch einfach eine gewisse, ja, wie soll man sagen, die sind eben sauer darauf, dass in den offiziellen Kanälen nichts kommt, aber dann bei so einer Rede die Sachen verbreitet werden. Und jetzt gibt es natürlich einfach auch so ein bisschen Ärger zwischen beiden Seiten, wie man damit weiter umgeht. Und in der ARD war das Ganze ja auch nicht abgesprochen. Das heißt, andere Sender reagieren einfach auch zögerlich und ja, sind so ein bisschen vorsichtig mit dem, wie sie darauf antworten.
Stefan, wir beide gehören jetzt auch mit zu diesem System der Öffentlich-Rechtlichen. Deutschlandfunk ist Teil der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie in Deutschland. Was sagt denn hier unser Intendant, Stefan Raue?
Ja, Stefan Raue ist heute bei uns im Interview gewesen in Medias Res. Dem Medienmagazin kann man auch in der Audiothek noch nachhören. Und der sagt einfach, naja, Tom Buro habe sich mal Luft machen wollen und gefragt, was wollt ihr eigentlich, was will die Gesellschaft, was wollen die Länder, wo soll das hingehen? Und er ist aber skeptisch, was Buros Idee eines runden Tisches angeht. Buro hat gesagt, am besten setzen wir uns alle mal zusammen und überlegen nochmal von Grund auf, was wir eigentlich wollen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Stefan Raue hat bei uns gesagt, grundsätzlich findet er das sympathisch, aber ihm ist das alles ein bisschen zu vage. Also was soll dieser runde Tisch verhandeln? Wer sitzt da denn eigentlich? Sind das Vertreter der Länder, des Privatfunks, der Verlage? Sind das Interessenvertreter? Sind das Bürger? Wie bindend ist das, was da verhandelt wird? Denn der runde Tisch kann natürlich alles Mögliche beraten, aber in Gesetze und in Staatsverträge gießen müssen das am Ende die Bundesländer, die laut Verfassung einfach zuständig sind. Und deswegen ist er, was diese Idee angeht, skeptisch, findet aber natürlich grundsätzlich es immer sinnvoll, über Reformen zu sprechen. Zumal er, ne, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es im Moment halt auch eine Krise gibt, die ausgehend vom Skandal beim RBB und Vorwürfen beim NDR und anderen Sendern gibt, dass eben das Vertrauen vieler Menschen in bestimmte Aspekte der Sender erschüttert ist. Also da geht es darum, also ob die Sender kosteneffizient geführt werden, ob es Korruption oder Vetternwirtschaft gibt, solche Dinge. Und Stefan Raue sagt aber auch, es gibt keine Nachfragekrise. Das heißt, gehört und gesehen und online genutzt wird eben alles noch weiterhin. Und insgesamt ist das Medienvertrauen sehr stabil. Aber natürlich könne es bei solchen Krisen, da könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Stefan, du beobachtest diese ganze Debatte ja schon längere Zeit. Was ist dein Eindruck? Könnte von diesem Vorstoß von Tom Buro irgendwas übrig bleiben, dass es so einen runden Tisch gibt, dass möglicherweise daraus jetzt tatsächlich eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen entsteht?
Ich glaube, dass die Chancen besser sind als je zuvor. Die Frage ist, wie definiert man die Reform? Denn es gibt ja immer wieder Änderungen. Im Moment wird über den 3. sogenannten Medienänderungsstaatsvertrag diskutiert. Das heißt, der Medienstaatsvertrag, der so Grundzüge der Rundfunkpolitik im Land regelt, wird gerade noch mal leicht verändert. Die Sender sollen mehr Aufgaben bekommen. Die Rundfunkräte als Aufsichtsgremien sollen mehr Aufgaben bekommen. Die Sender sollen gleichzeitig mehr Freiheit bekommen, also selber darüber bestimmen dürfen, zumindest teilweise, welche Sender sie anbieten, was sie davon online machen, was sie davon linear machen. Das heißt, es gibt schon ein bisschen Aufbruch in die Richtung. Aber das ganze Ding ist natürlich sehr schwerfällig und soll erst im nächsten Jahr in Kraft treten. Und schwerfällig ist einfach dieses Konstrukt der Medienpolitik insgesamt. Denn es gibt eben 16 Bundesländer, die daran beteiligt sind. Und in der Medienpolitik müssen die Beschlüsse einstimmig fallen. Das heißt 16-0. Ich wollte nur mal kurz den Rahmen skizzieren, um zu sagen, warum das Ganze überhaupt so kompliziert ist. Ich habe aber den Eindruck, dass durch die Dynamik der Skandale in diesem Jahr zumindest ein bisschen was angestoßen wurde, was jetzt nicht in den aktuellen Medienänderungsstaatsvertrag einfließt, aber vielleicht in einen künftigen. Aber auch der wird eben, wenn der eine schon nächstes Jahr kommt, auch noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Deswegen, diese Diskussionen sind schwerfällig, langwierig, aber sie müssen natürlich irgendwann angestoßen werden, sonst kommt man gar nicht weiter. Und da scheint mir die Dynamik in diesem Jahr ein bisschen stärker zu sein als in vorherigen.
Also eine mögliche Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Tom Buchow hat diese Debatte angestoßen. Stefan Fries hat uns erklärt, wie da gerade die Argumente verlaufen. Stefan, ich danke dir vielmals.
Gerne.
Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der hat eine Idee, die er seit Monaten immer wieder ins Gespräch bringt. Er will einen sozialen Pflichtdienst etablieren, eine Pflichtzeit, die jede und jeder absolvieren sollte.
Eine solche Pflichtzeit müsste kein ganzes Jahr dauern, sie kann auch kürzer sein, sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Man könnte den Dienst in sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr leisten.
Steinmeier hat das mit diesen Worten heute noch einmal präzisiert, bei einem Termin in Schloss Bellevue. Und bei der anschließenden Diskussion zu dieser Pflichtzeit, da hat es einige kritische Stimmen gegeben.
Ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren ziemlich massive Freiheitseinschränkungen durch Corona. Da finde ich es einfach einen falschen Ansatz, jetzt zu sagen, wir kriegen ein gesellschaftliches Wir, indem wir Menschen jetzt nochmal die Freiheit nehmen. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen sich in die Gesellschaft einbringen, viele Menschen das aber auch schlicht einfach nicht können, weil sie nicht die Zeit und das Geld dafür haben.
Mein Kollege Frank Capellan hat sich angehört, was da heute passiert ist in Schloss Bellevue. Hallo Frank.
Grüß dich, Tobias. Hallo.
Frank, erklär uns das einmal vorab. Was genau will Frank-Walter Steinmeier?
Also die meisten kennen das, was er will, unter dem Begriff soziales Pflichtjahr. Wobei er da heute nochmal betont hat, das muss nicht unbedingt seiner Ansicht nach ein Jahr sein. Das ist ein Engagement, was verpflichtend sein soll im sozialen Bereich. Darunter versteht er aber auch beispielsweise Umweltverbände oder die Flüchtlingshilfe. Aber eben auch der Dienst im Alters- oder Pflegeheim, das könnte auch dazu gehören. Das soll also verpflichtend sein. Und er hat dann heute gesagt, ja, das kann auch ein halbes Jahr sein. Es muss auch nicht am Stück abgehalten werden, diese Pflichtzeit, sondern man könnte das vielleicht auch trennen. Also dahinter steht sicherlich auch die Überlegung, dass schlicht und einfach vielfach die engagierten jungen Mitarbeiter fehlen, seit die Wehrpflicht 2011 und damit auch der Zivildienst abgeschafft worden ist. Er sagt aber auch, wir müssen jung und alt miteinander ins Gespräch bringen und einmal im Leben sollte jemand über den eigenen Tellerrand schauen, aus seinem Milieu, aus seinem Lebensumfeld herauskommen. Wir brauchen mehr soziales Engagement, das ist seine Idee. Also es geht ihm da auch um den sozialen Zusammenhalt. Er hat ja letzte Woche auch gesprochen zum Krieg in der Ukraine, zu den Belastungen, die auf uns alle dazukommen, die Einschnitte. Auch da hat er das thematisiert, diese Pflichtzeit, und seine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriften könnte. Heute hat er das noch einmal bekräftigt. Ich zitiere ihn mal mit den Worten: Je weniger wir zu tun haben mit dem Leben derer, die anders sind als wir, desto mehr Ängste und Vorurteile gegenüber anderen machen sich da breit, desto mehr wird das Gift des Populismus wirken. Das ist das Thema, glaube ich, von Frank-Walter Steinmeier. Also er sorgt sich da auch um den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Das heißt, es soll aus seiner Sicht auf jeden Fall etwas mit Menschen zu tun haben. Es wäre ihm jetzt nicht genug, wenn jemand ein halbes Jahr so ein ökologisches Jahr macht, zum Beispiel in einer Landwirtschaft mithilft, Bäume pflanzt, vielleicht sogar alleine irgendwo im Land irgendeine Arbeit übernimmt.
Also alleine irgendwo was tun, das ist, glaube ich, nicht in seiner Vorstellung, aber schon, dass er möglicherweise oder dass ein junger Mensch dann eben auch im ökologischen Bereich arbeitet, dass er einfach aus seinem Umfeld herauskommt, aus seinem sozialen Umfeld, dass er da andere Kontakte knüpfen kann und dass er einen Einblick bekommt in andere Lebenswelten. Darum geht es, glaube ich, dem Bundespräsidenten. Und das wurde dann heute auch bei dieser Diskussion im Schloss Bellevue immer wieder betont.
Erklär uns das. Was war das heute in Schloss Bellevue für ein Termin, für ein Gesprächsformat?
Ja, das waren da überwiegend junge Leute, 6 junge Leute, die eingeladen worden waren, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen im Schloss Bellevue. Und Frank-Walter Steinmeier hat zur Eröffnung noch einmal seine Idee erläutert, so wie ich das eben geschildert habe, was er sich da vorstellt. Und er hat sich dann in die erste Reihe gesetzt und einfach nur zugehört. Und das waren Menschen, die Erfahrungen mit einem Pflichtdienst haben. Da war zum Beispiel ein 39-Jähriger, der seinerzeit noch den Wehrdienst ableisten musste und auch heute noch freiwillig für die Bundeswehr im Einsatz ist. Der zum Beispiel hat gesagt, ja, ich habe über mein Milieu hinaus, habe ich bei der Bundeswehr viele Leute kennengelernt. Da sind Freundschaften entstanden, auch über soziale Schichten hinweg, Freundschaften, die bis heute noch wirken. Da war zum Beispiel auch ein 44-Jähriger, der für die Johanniter-Unfallhilfe tätig ist und der ist über den Zivildienst zum Job gekommen. Das ist ja sicherlich auch das Problem bei vielen jungen Menschen, dass sie nach der Schule gar nicht wissen, was sie denn machen sollen. Und da könnte natürlich ein solches Pflichtjahr, ein Pflichtdienst, das, was wir früher als Zivildienst kannten, auch bei der Berufswahl helfen. Aber da war dann auch ein 17-jähriger Schülervertreter, da waren junge Studenten, ein 21-jähriger zum Beispiel, der sich für die Grünen engagiert, in einer Bezirksverordnetenversammlung hier in Berlin sitzt. Und all die haben gesagt, wir wollen eigentlich keine Pflicht. Da war zum Beispiel auch eine Jurastudentin, 23 Jahre alt, die ist Mentorin im Freiwilligendienst, also kümmert sich um Menschen, die ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr, sowas haben wir ja, solche Angebote ableisten. Und sie meint, wir müssen das stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute freiwillig sich sozial engagieren.
Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Vorwurf, der da bei so einem Vorstoß von Steinmeier da immer mitschwingt, dass eigentlich diese junge Generation zu wenig macht, vielleicht sogar ein bisschen zu faul ist und nicht richtig rauskommt. Also ein wirklich harter Vorwurf, ich will den hier jetzt gar nicht so wiederholen, aber könnte das sein, dass das total in die falsche Richtung geht?
Ja, das ist heute dann immer wieder auch von den jungen Leuten betont worden. Und salopp gesagt hat Steinmeier da ordentlich eins drauf bekommen, weil er ist da nicht wirklich durchgedrungen mit seiner Idee eines Pflichtdienstes. Denn die jungen Leute haben genau das gesagt. Die haben gesagt, es gibt genügend Menschen, die sich freiwillig engagieren, die ein Ehrenamt anstreben, auch in jungen Jahren. Aber da wurde zum Beispiel gefragt, wenn ich ein freiwilliges soziales Jahr mache, warum muss ich dann, wenn ich pendeln muss, und das müssen viele ja, die sind irgendwo in Deutschland im Einsatz, warum muss ich dann noch fürs Bahnticket bezahlen? Warum gibt es das nicht umsonst? Warum werden wir da nicht gleich behandelt mit Leuten, die bei der Bundeswehr etwa tätig sind? Da wurde dann auch gesagt, ja, die Wohnung ist vielfach nicht bezahlbar. Da wurde das Beispiel genannt eines Menschen, der im Pflegedienst dann ein freiwilliges soziales Jahr macht, in Wolfsburg lebt und nach Berlin täglich pendelt, weil er keine adäquate bezahlbare Wohnung findet. Wenn man sich eben vergegenwärtigt, dass es für solche freiwilligen Arbeiten vielleicht 300-400 Euro im Monat gibt. Und davon kann man nicht leben. Und das ist sicherlich auch der Vorwurf, der Steinmeier gemacht wird. Da wird dann immer wieder gesagt, es geht darum, hier billige Arbeitskräfte zu generieren, etwa im Pflegebereich, wo wir einen großen Notstand haben. Und da muss der Staat was tun, da muss er eben auch diese freiwilligen Angebote, die wir haben, mehr unterstützen. Und dann würde man eben auch Menschen bekommen, genügend Menschen bekommen, das sagen viele Beobachter, die bereit sind, vor dem Eintritt ins Berufsleben etwa ein solches Jahr abzuleisten.
Frank, das war jetzt ja heute nicht das erste Mal, dass Frank-Walter Steinmeier diese Idee angeregt hat. Wie viel Rückhalt hat er denn eigentlich bei seinen Vorstößen dazu in den letzten Wochen und Monaten bekommen? Was ist da deine Beobachtung?
Also er hat eigentlich wenig Rückhalt bekommen, zumindest in der Politik. Da hat er wenig Unterstützung bekommen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sich zurückhaltend geäußert. Der hat direkt auf verfassungsrechtliche Probleme mit Blick auf ein Pflichtjahr, einen Pflichtdienst verwiesen. Er meinte also, solche Zwangsdienste, die seien da nicht so einfach durchzusetzen. Die Grünen setzen ganz auf Freiwilligkeit, auch die FDP ist strikt gegen einen Pflichtdienst. Und aus der Wirtschaft hören wir auch immer wieder, dass gesagt wird, wir brauchen Fachkräfte, wir müssen junge Menschen ausbilden, wir müssen die Leute schnell in den Beruf bekommen, wenn man sich auch anschaut, wie das in den Handwerksberufen zugeht, also wo es ja auch eine Ausbildungslücke gibt, dass da nicht genügend junge Menschen nachkommen, da ist der Druck gewaltig und da wird dann gesagt, wenn ich jetzt noch ein Pflichtjahr dann für diese Menschen einführe, dann fehlen uns die erst recht noch und dann kommen die viel zu spät in den Beruf. Allerdings muss man sagen, es gibt auch aktuelle Umfragen, wonach über 60% der Bundesbürger dieser Idee durchaus was abgewinnen können und die sagen, ja, der Bundespräsident hat recht, wir müssen etwas tun, dass sich jeder in seinem Leben einmal engagieren muss. Also da gibt es durchaus Zustimmung für ein Pflichtjahr.
Was ist denn deine Einschätzung? Könnte das noch was werden oder ist es ein Vorschlag, der im Sand versickert?
Also die Sorge hat er selbst, das konnte man heute hören. Frank-Walter Steinmeier hat wörtlich gesagt, mir ist wichtig, dass diese Debatte nicht wieder im Nichts endet. Wir müssen darüber diskutieren. Und er hat auch gesagt, mir war klar, dass es da viele Widerstände geben würde. Möglicherweise läuft das Ganze dann wirklich in der politischen Diskussion dann darauf hinaus, dass man versucht, den Freiwilligendienst zu stärken, weil es eben ja auch dieses, ich sagte es ja eingangs, dieses Defizit gibt, seitdem wir diesen Zivildienst eben nicht mehr haben. Wenn ich jetzt böswillig wäre, könnte ich aber auch sagen, Frank-Walter Steinmeier hält an diesem Thema fest, weil er ein Thema braucht für seine zweite Amtszeit. Jeder Bundespräsident hat ein solches Thema gehabt. Wir erinnern uns an Roman Herzog, der hat Reformen angemahnt, ein Ruck muss durch diese Gesellschaft gehen. Oder Richard von Weizsäcker, der hat die Versöhnung nach dem Krieg zum Thema gemacht, 1985 gesagt, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Christian Wulff, der hat den Umgang mit muslimischen Staatsangehörigen, mit muslimischen Mitbürgern zum Thema gemacht. Der Islam gehört zu Deutschland. Und bei Frank-Walter Steinmeier scheint es nun jetzt dieses Thema zu sein. Ich will gerade im Zeichen des Krieges, auch der Corona-Krise, die ja nicht ganz überwunden ist mit all ihren Folgen, will ich den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fördern. Und da ist eben dieses Pflichtjahr, dieser Pflichtdienst eben sein ganz großer Vorstoß. Also ich glaube, daran wird er festhalten. Und obwohl die Leute heute in der Diskussion da eher skeptisch waren, glaube ich schon, dass er das Thema weiterspielen wird.
Frank-Walter Steinmeier und sein Thema, seine Idee eines sozialen Pflichtjahres. Heute ein weiterer Termin dazu in Schloss Bellevue. Frank Capellan hat uns das genauer erklärt. Frank, ich danke dir vielmals.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Frank-Walter Steinmeier und die soziale Pflichtzeit und der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die aktuelle Reformdebatte. Das waren unsere Themen an diesem Dienstag, dem 8. November 2022. Morgen am Mittwoch, da wird im Deutschlandfunk gestreikt und noch ist nicht ganz klar, ob es da eine Episode von Der Tag geben wird. Werden wir sehen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank und ciao.